Liebe Gemeinde, liebe Freunde und Gäste, als Verbandsvorsteher wurde ich angekündigt. Hier stehe ich, ihr wisst also meinen Namen, aber wer bin ich? Ein paar kurze Worte zu meiner Person. Ich komme gebürtig aus dem Rheinland, in Köln geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen, als nächste Station Darmstadt, Malunge, dann vor 26 Jahren meinen Dienst begonnen, an drei unterschiedlichen Orten in Niedersachsen und vor 12 Jahren in einer Verantwortung gewählt als Vereinungsvorsteher für die Niedersachsenvereinigung und im vergangenen Jahr dann die Aufgabe als Vorsteher des Norddeutschen Verbandes zu arbeiten. Das ist so in ganz kurzen Worten so ein Abriss meiner dienstlichen und halb biografischen Werdeganges. Was natürlich ganz wichtig ist, ist so nochmal die private Seite, verheiratet, drei Kinder und jetzt auch schon in dem Alter, wo ich mir angewöhnen muss, zu sagen, drei erwachsene Kinder. Und wir leben als Familie noch fast zusammen. Das heißt, so Ablösungsprozesse finden jetzt so im Laufe der Zeit statt. Das macht das Leben für uns insgesamt noch einmal ein Stück interessanter, an einigen Stellen auch herausfordernder. Gemeinsam mit der neuen Aufgabe als Vorsteher kann ich also über Langeweile nicht klagen. Und ich will sagen und kann wirklich aus vollem Herzen sagen, mir geht's gut. Das ist zurzeit ein tolles Leben. Mit allen Höhen und Tiefen, die dabei sind und Herausforderungen. Eine schöne Sache ist die, dass ich, wenn ich von meiner Sekretärin aufgefordert werde, mal Termine oder Orte für die nächste Predigt bekannt zu geben, dass ich mir das frei aussuchen kann hier im gesamten Norddeutschen Verband. Das ist deshalb eine schöne Sache, weil ich dadurch ganz unterschiedliche Gemeinden kennenlerne. Erlebe, wie Menschen leben, wie sie ihren Glauben auch im Gemeindeleben einfach auch gestalten, wie sie das auch prägt. Und heute bin ich hier und gucke in eure Gesichter. Möchte mit euch einfach ein Thema behandeln, das ich überschrieben habe mit der Überschrift durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, aus der Kraft der Gnade Gottes Leben. Das ist ein Thema, das ich mir für heute gewählt habe. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Im Gegensatz dazu gibt es ja so einen Slogan, der über lange Jahre hinweg fast auch so ein Stück in unserer Alltagssprache eingedrungen ist, zu einem geflügelten Wort wurde: Ich will so bleiben, wie ich bin. Ich will so bleiben, wie ich bin. Und das, wie gesagt, so eine Art stehende Redewendung, die sich bei uns eingebürgert hat. Warum eigentlich? Warum will ich eigentlich so bleiben, wie ich bin? Oder warum wurde dieser Slogan so auch, warum hat er sich so festgesetzt auch? Vielleicht, weil er so ein Selbstbewusstsein ausstrahlte, so ein Stück flott und unbekümmert daherkam, Selbstsicherheit ausgestrahlt hat. Und ich glaube, das kommt an heutzutage. Und ich glaube, das kommt auch besonders dort an, wo Menschen auf der Sonnenseite des Lebens stehen, wo es ihnen immer gut geht, sie größtenteils auch die Überholspur immer benutzen können, dann mag das okay sein. Und ich sage auch ganz offen, nichts gegen Dynamik und auch Selbstbewusstsein im Leben, aber die ehrliche Frage darf ja auch gestattet sein. Und jetzt erweitere ich den Kontext auch der Überschrift der Predigt, gerade auch im Hinblick, dass unsere Kirche 150 Jahre Geburtstag feiert, mag ja auch einmal die Frage erlaubt sein, wer bin ich denn eigentlich als Kirche oder wer bist du denn als Gemeindeglied? Wenn man sich in einer Gemeinde, in einer Kirche befindet, die 150 Jahre auf der Geburtstagstorte einen Schriftzug findet. Verbunden mit dieser Überschrift, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Also diese Fragen, wer bin ich eigentlich oder wer bist du, die können wir uns ganz individuell stellen. Die darfst du auch ganz wirklich, ganz nah an dich herankommen lassen. Wir können sie aber auch in einem kollektiven Sinn stellen und sie dann auf unsere Kirche beziehen. Ja, wer sind wir denn als Kirche nach 150 Jahren? Gerade Hamburg, auch ein traditioneller Ort, wo viel ausgegangen ist, an Mission, an prägender Adventgeschichte mit prägenden Leuten. Also das hat so eine Doppelfunktion, diese Frage. Ich darf mir sie wirklich auch zu Herzen nehmen. Jeder von uns heute hier persönlich. Ich kann sie, muss sie, denke ich, auch als Kirche stellen. Und ich glaube, das sind wichtige Fragen. Und ich möchte, dass wir dem ein Stück nachspüren heute und uns durch das Wort Gottes auch Antworten schenken lassen. Antworten, die unser Leben wirklich auch tragen können und auch unseren Glauben gestalten können. Der Bibeltext, der heute im Zentrum stehen soll, finden wir im 1. Korintherbrief, dort im Kapitel 15. Und hier lese ich die ersten 11 Verse. 1. Korinther 15, 1 bis 11. Da schreibt Paulus: Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das auch ihr angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für die Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Und zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als ihr alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Es sei nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Ein Text, den wir ein Stück sacken lassen dürfen. Ich finde, es ist ein starker Text, ein Text, der mich auch aufführt, den ich an einigen Stellen auch als ein Stück verstörend empfinde, der auch zum Widerspruch reizt oder reizen mag. Und von daher glaube ich, ist es gut, dass wir einige Schritte durch diesen Text gehen. Durch diesen Text gehen, immer auf den Hintergrund: Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Wer bin ich denn? Wer bist du? Und wer sind denn wir als Kirche? Paulus beginnt in Kapitel 15 ein neues Thema, das sehr schnell und eindeutig benannt werden kann. Er spricht von der Auferstehung der Toten. Aber ganz grundsätzlich begegnet uns Paulus als der, der um die Menschen in den Gemeinden bringt. Deshalb schreibt er hier die Briefe. Und gerade der Korintherbrief ist ein sehr beredtes Zeugnis dafür, wie er mit einer Gemeinde auch wirklich ins Gebet gehen kann, mit klaren, eindeutigen Worten, wie er ihnen Mut macht, wie er sie wieder aufrichten kann. Er nimmt sich also ihre Probleme an, er versucht in seinen Briefen wichtige Fragen zu beantworten, Streit und Uneinigkeit zu begegnen. In Korinth gab es Klickenbildung, durch den Streit der Wortführer wurde er auch als Apostel fast aufgerieben. Es war also ein ganz ungesundes Klima. Aber Paulus ist nicht jemand, der einfach nur so auf die Pauke haut und sagt, was schlecht ist. Er gibt auch einen Ausblick. Wir lesen, wie Wachstum im Reich Gottes möglich ist, wie gebaut wird und was dazu auch nötig ist. Immer wieder hat Paulus dabei auf den hingewiesen, von dem alles ist und auf dem alles steht. Jesus Christus. Immer wieder dreht sich alles um diese Person. Und nicht zuletzt muss er sich selbst auch gegen Angriffe zur Wehr setzen. Seine apostolische Autorität wird angezweifelt und damit auch seine Verkündigung insgesamt wird hinterfragt, sehr skeptisch auch gehört. Und da sind wir genau bei der Frage, die uns eben schon begegnet ist: Wer bist du denn, Paulus? Und wer bist du denn, Gemeinde Korinth? Und wir können ja auch fragen, wenn sich Paulus auch so in diesem Brief so offenbart: Paulus, wie lebst du denn? Nach welchem Sinn, nach welcher großen Geschichte lebst du denn dein Leben? Was prägt dich denn? Und dann können wir es auch schnell vergleichen mit uns persönlich und mit uns als Freikirche. Hier merken wir in dem Korintherbrief, dass sich Paulus, ich würde fast sagen, die Finger wund schreibt, einen langen Brief. Er bekennt sich radikal zu der Gemeinde, Es sind für ihn nach wie vor die Heiligen, da gibt es gar nichts dran zu rütteln. Immer wieder betont er das. Und dann schließt er so einen ersten wichtigen Teil seines Briefes ab mit dem Hohenlied der Liebe, Kapitel 13. Das ist so das erste ganz dicke Ausrufezeichen, was wir hier festmachen können. So fett gedruckt neben vielen anderen, die auch da sind, Ausrufezeichen. Und in Kapitel 14 favorisiert er die Gabe der Prophetie zum Nutzen aller. Aber jetzt hören wir, was dieser Jesus Christus für alle und für Paulus getan hat und wo der Paulus seine Kraft nimmt für seinen Auftrag. Fast ist es so, dass er hier an dieser Stelle noch einmal wirklich tief durchatmet. Ganz tief durchatmet. Es geht um die feste Gewissheit, dass Christus für uns gestorben und auferstanden ist. Das sind die Verse 3 und 4. Als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Christus ist gestorben, für unsere Sünden nach der Schrift begraben, auferstanden. Paulus sagt an dieser Stelle als erstes, Vers 3, als erstes, das sagt er. Unmissverständlich. Es geht ja nicht um irgendeinen nachrangigen Punkt, den wir zur Disposition stellen können, über den wir möglicherweise auch noch diskutieren können, ob wir eventuell etwas verändern oder ob wir die Karten nochmal neu mischen in unserem Glaubensgebäude. Als erstes, sagt Paulus. Es geht um das Zentrum unserer Identität oder in einem anderen politischen Bild ausgedrückt. Es geht um das Fundament, auf dem alles steht. Das sagt er schon in Kapitel 3. Es gibt keinen anderen Grund, den man legen kann. Der ist da. Es gibt nichts anderes, was wir setzen oder noch bauen oder hinstellen können. Als erstes, darauf steht die Kirche. Viele Ausleger gehen davon aus, dass wir hier so eine Art erstes urchristliches Bekenntnis haben. Und das finde ich interessant. Dieses Bekenntnis, wenn es so ist, und ich kann das gut nachvollziehen, wenn es dann so ist, dann lautet das Bekenntnis so, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden, dass er begraben wurde und dass er auferstanden ist. Liebe Gemeinde, das dürfen wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Das ist das erste Bekenntnis, das ist das Bekenntnis, mit dem damals die gesamte neutestamentliche Mission in Gang gebracht wurde. Und das hat ausgereicht. Das war genug. Als erstes. Christus kam auf diese Erde. Er ist für uns gestorben. Und er ist wieder auferstanden. Nach der Schrift. Nach der Schrift heißt, Paulus zaubert hier nicht irgendeine Privatmeinung aus dem Mund, sondern er argumentiert aus der Schrift heraus. Es ist wichtig, dass er das hier an dieser Stelle formuliert. Es ist wichtig, weil er, wie gesagt, angezweifelt wurde und es ist wichtig, weil er damit eben auch eine Kontinuität herstellt. Altes Testament, alter Bund und das Neue, das jetzt beginnt. Das Neue Testament war noch nicht fertig, war eben erst im Entstehen. Und von daher glaube ich, war hier diese Berufung, die er vornimmt, nach der Schrift, ganz elementar. Auch wir können mit diesem Bekenntnis sagen und immer deutlich machen, worauf wir stehen, nach der Schrift. Um der Sache noch mehr Gewicht zu verleihen, ruft dann der Apostel hunderte von Personen in den Zeugenstand, Männer und Frauen, die Jesus persönlich begegnet sind. Machen wir eine Pause, atmen wir ein Stück durch und orientieren wir uns neu. Ich möchte, dass wir dieser Radikalität so nachsprechen und auch nachbeten, was Paulus hier sagt. Das ist das Evangelium, durch welches ihr auch selig werdet, wenn ihr es festgehalten habt. Wenn ihr es festgehalten habt, ohne euch jetzt so in eine kribbelnde Unruhe zu versetzen. Aber offensichtlich gibt es eben auch Situationen, darauf weist Paulus hin, wo die Gefahr besteht, Dinge einfach auch loszulassen, sich anderweitig zu orientieren, Dinge aus dem Blick zu verlieren, das Fundament zu verlassen. Durch das ihr selig geworden seid, wenn ihr es festhaltet. Jesus ist auf diese Erde gekommen, er ist für uns gestorben, begraben und wieder auferstanden. Das ist das, wodurch wir selig werden. Was für ein Schatz unseres Glaubens. Und dann sagt Paulus in Vers 8, zuletzt sagt Paulus, von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. An letzter Stelle stehe ich, Paulus, die Missgeburt, die Fehlgeburt, wörtlich übersetzt. Die unzeitige Geburt. Paulus greift hier einen gängigen Schimpfnamen auf, mit dem er sich häufig konfrontiert sah und den er auch in einem besonderen Verständnis auf sich persönlich bezog. Ich stelle mir das ganz praktisch vor. Da sitzt jemand in der Seelsorge vor mir, der mit diesem Etikett versehen worden ist oder sich dieses Etikett auch selber verpasst. Das Etikett einer Missgeburt. Das ist das, wo ich eben meinte, dass dieser Text auch ein Stück verstörend auf mich wirkt, sich selber so zu bezeichnen. Wie begegnet man einer solchen Person? Was sagt man? Welche Fragen stellt man? Welchen Trost gibt es? Wie richtet man wieder auf? Wie begegnet man einer solchen Person, die so von sich denkt und über sich selbst so spricht? Zu einer Missgeburt. Ich kann mir keinen übleren Schimpfnamen vorstellen. Wer so über sich selbst denkt, und es gibt viele Außenseiter, viele Enttäuschte und Resignierte, die das so erleben oder diesen Spott eben auch von anderen über sich ergehen lassen muss, ich glaube, der ist ganz unten angekommen in seinem Leben. Der hat sich an Körper und Seele wirklich wund gerieben. Wer bin ich? Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Wer bin ich? Und wer sind wir als Freikirche? Immer wieder steht diese Frage heute im Raum. So vieles in unserem Leben dreht sich um die Frage des Selbstwertes, des Selbstbildes. Ganze Industrien leben ja davon, dass sie dich und mich reicher, schöner, schlanker, intelligenter und begehrenswerter machen wollen. Wie viele Prominente gibt es, die sich für einen Doktortitel alles zusammenklauen, um Karriere zu machen oder im Rampenlicht zu stehen? Das heißt, was mache ich nicht alles, um gut dazustehen? Was gibt es da für Mechanismen, die ablaufen? Wozu werde ich aufgefordert? Was lege ich mir auch selber auf? Und sagen mir keiner, dass genau dieses Denken, was ich nicht alles noch machen muss, was nicht alles noch ansteht, und ob es nicht noch 5 oder 10 Minuten mehr braucht, um vor dem Spiegel zu stehen, sage mir keiner, dass genau dieses Denken, diese ganz grundsätzliche Disposition, nicht auch unseren Glauben und unser Vertrauen zu Gott massiv beeinflusst und auch verunsichert hat. Wer sind wir als Kirche? Vergangene Woche gab es in meinem Veranstaltung in Friedensaum Sommerakademie, sie wurde abgeschlossen mit einem Festgottesdienst. Am Abend vorher gab es noch einmal so einen Blick in das Fotoalbum, 150 Jahre Geschichte. Zwei Personen haben etwas öffentlich gesagt, beide über 75 Jahre getauft. Ich würde sagen, keine unbedeutenden Personen in der jüngeren Adventgeschichte. Eine davon sagte oder berichtete davon, wie sie als junge Person gelebt, gedacht und geglaubt hat. Und immer wieder gesagt bekam, pass auf, was du machst und tust, streng dich an, vielleicht wird dein Name ja gerade da oben verhandelt. Ja, und die Bücher wurden aufgetan. Das ist ein Stück unserer Geschichte, ein Stück unserer Prägung. Wo gehöre ich hin? Wer bin ich? Woher bekomme ich meinen Wert? Das sind Fragen, die uns immer und ständig begleiten und auch eine ganz tiefe existenzielle Bedeutung haben. Und jetzt kommen wir wieder zu Paulus. Der leidet echt. Ich glaube, er leidet echt. Er bezieht dieses Schimpfwort Missgeburt auf seine vorchristliche Vergangenheit, als er die noch junge Gemeinde blutrünstig verfolgt hatte. Daran leidet er, na klar. Das tut ihm leid. Aber jetzt rückt Paulus wieder Gott in den Mittelpunkt, Vers 10. Aber, wieder so ein fettes Aber hier im Text. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Wieder setzt er einen Punkt. Wieder holt er aus. Wieder holt er ganz tief Luft. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Kannst du das so nachsprechen für dich und deine Gemeinde? Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ohne diesen wohlbekannten Reflex, der vielleicht auch da sein mag, die guten Werke und die Gebote zu halten, zur richtigen Gemeinde zu hören, um uns dann in der Summe wieder zurückzulehnen mit der Gewissheit, es kann ja eh nicht schief gehen, alle Vorsorge ist getroffen. Liebe Seele, du magst ruhig sein und gehst zufrieden schlafen. Erstaunlicherweise, wieder ein kurzes Vers in unserer Geschichte, erstaunlicherweise ist er seit der berühmten Generalkonferenz, die unsere Kirche 1888, also eine Vollversammlung, die sie 1888 abhielt und wo es unter heftigen Geburtswegen auch zu einer neuen theologischen Ausrichtung, zu einem neuen theologischen Wendepunkt kam, weg von Werkgerechtigkeit hin zu einem allein aus Glauben und Gnade und Barmherzigkeit, erstaunlicherweise ist seit dem die Frage der Heilsgewissheit, der Freude im Glauben und des Nachsprechenkönnens durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, nicht kleiner oder diese Frage der Heilsgewissheit nicht ausgemerzt worden, immer noch ist sie latent und offen vorhanden. Und es kribbelt. Und Paulus lässt hier keinen Millimeter Spielraum für irgendwelche Experimente. Und ich sage euch, was hätte er nicht alles ins Feld werfen können, für sich und seine eigene Person, was er alles vorzuweisen hat und wie viel Orden er an seiner Brust hat. Im Mittelpunkt seines Wirkens steht immer die Botschaft des zuerst, was er eben gesagt hat. Er ist Zeltmacher, er hat einen ordentlichen Beruf, Handwerksmeister, er kannte sich in Philosophie aus, war wohl gut ausgebildet, hat eine hohe akademische Bildung, war einer der besten Rabbiner der damaligen Zeit. Was hätten die Korinther dafür gegeben, in dieser weltoffenen Stadt sich so bewegen zu können, so beweglich auch zu sein, geistig? All das hätte Paulus in die Waagschale werfen können. Hätte seine Diplome vorzeigen können, seine Titel. Und er sagt, pfeif drauf. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Nicht mein Haus oder mein Auto oder mein Schweizer Bankkonto. Ich bin nicht die Summe meiner Fähigkeiten. Ich bin, sagt Paulus, der Mensch, den Gott gewollt hat, wie er ist. Ich bin für ihn wertvoll. Und ich lebe unter seiner Gnade und nicht durch die Bedingungen, die uns von außen aufgedrückt werden durch den Zeitgeist oder die wir uns durch eine selbstgebastelte Rechtgläubigkeit immer wieder selber leben wollen. Einige kritische Anfragen an uns selbst. Kirchengeschichte. Das ist ja gut paulinisch, wenn er im Korintherbrief auch kritisch spricht. Führen wir das ja gut nordtestamentlich weiter. Nach welcher theologischen DNS tickt eigentlich eine Freikirche, unsere Freikirche, wenn vollmundig behauptet wird, wir könnten Einfluss auf den Zeitpunkt der Wiederkunft nehmen? Sind wir uns eigentlich der Konsequenzen bewusst, dass wir damit wieder die Souveränität Gottes antasten und wieder so einer unseligen Machermentalität das Wort reden, dass wir wieder Antreiber sind und machen können und tun können? Und wie schuldig dürfen sich die fühlen, die zu wenig getan haben? Ganz zu schweigen davon, wir setzen die Kriterien von dem fest, was genug ist. Wo ist denn da der Rahmen, in dem wir uns bewegen? Nach welcher theologischen DNS ticken wir, wenn Menschen erst dann getauft werden, wenn sie fast makellose Heilige sein müssen? Oder wenn der Grad der Frömmigkeit teilweise immer noch am Musikstil oder der Kleidung abgelesen werden soll? Oder wenn die Einheit der Gemeinde dadurch erreicht werden soll, indem sie mit Einheitlichkeit verwechselt wird, unbewusst auch vielleicht mit ihr gleichgesetzt wird. Damit würde wieder etwas erzwungen und in unsere Verfügbarkeit gestellt. Und da sind wir wieder am Drücker. Wir machen. Das ist so die kollektive Frage von, wer bin ich denn als Freikirche? Wie gesagt, einige Beispiele zum Geburtstagsfest unserer Kirche. Aber Paulus redet ja nicht nur, wie gesagt, diesen Klartext. Er wird ja nicht nur kritisch, sondern wesentlich im Fokus ist hier, dass er uns in eine Spannung versetzt, auf der einen Seite diese Gewissheit zu haben, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, das Fundament zu legen. Und dann sagt er, seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade an mir, die mit mir ist. Paulus, was denn jetzt? Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin? Oder kommt er wieder da so durch die Hintertür rein? Aber ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Wir sehen, wie vor uns sind, Paulus. Wie er schreit und wie er innerlich ringt. Aber er bekommt ja noch einmal die Kurve. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Das ist dieser Reflex, von dem ich eben gesprochen habe, der einfach unausbrochbar ist. Wo ich glaube, dass diese Spannung auch immer wieder erhalten bleibt. Ich merke hier, wir finden kein Rezept. Selbst Paulus, habe ich den Eindruck, kommt da nicht raus. Er fügt es aber ein. Am Anfang steht, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ich habe viel mehr gearbeitet, aber nicht ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Ich habe so viel vorzuweisen, ich habe so viel gespendet, ich bin immer den Sabbat geachtet, ich kenne alle Elben Waldbücher, bin immer pünktlich zum Gottesdienst gekommen. Wenn du so redest, dann sage ich ganz offen, ist das gut und vorbildhaft. Ganz ehrlich. Das ist keine Ironie jetzt, das ist gut und vorbildhaft. Wenn du sprechen kannst, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Es ist genau diese Gnade, die Gott uns schenkt, diese Freiheit, die er uns damit gibt und diese Herrlichkeit, die wir eintauchen können. Sie macht einfach tätig, sie macht uns frei, sehr mächtig und befähigt zur Arbeit, zur Hingabe und zum Einsatz. Sie ist fantasievoll, sie ist kreativ. Sie kann verschiedene Typen wie Paulus, Petrus und Jakobus zu einem Dienst führen. Ich hätte die drei in keinen zwei Gemeindeausschüssen erleben wollen, in keinem Verbandsausschuss. Das hätte wahrscheinlich immer Ärger gegeben. So unterschiedlich waren sie, mit ganz unterschiedlichen Ansätzen auch in ihrem Leben, im Verstehen, wie man arbeiten und leben soll. Interpretationen, ganz unterschiedliche Schwerpunkte, die sie gelegt haben in der Verkündigung. Aber ich glaube, eins im Verstehen des Evangeliums und eins im Verstehen von Barmherzigkeit. Und so konnte Gott sie benutzen, weil sie Gnade wirklich erkannt und an sich haben wirken lassen. Und das zeigt mir, dass diese Gnade Gottes auch unsere Persönlichkeit nicht einfach nur verdrängt, nicht einfach beiseite schiebt. Dein Charakter und deine Veranlagung, sie bleiben erhalten, sie werden für das Reich Gottes geistvoll, im wahrsten Sinne des Wortes, geistvoll eingesetzt. Und interessant ist, dass Paulus alle seine Aussagen hier über sich selbst und seine Untauglichkeit immer auch in der Zeitform der Gegenwart macht. Seine Untauglichkeit ist nicht Vergangenheit. Er muss sich immer wieder auch selbst sagen. Nicht als irgendein rhetorischer Trick, sondern weil es wirklich so ist. Ich bin immer auf die Gnade Gottes angewiesen. Ich, Paulus, darf nicht abheben, nicht größtenwahnsinnig werden. Er hat gelitten, er wurde verfolgt, er wurde eingesperrt, er wurde gefoltert, geschmäht, er muss sich nicht verstecken. Und dennoch ist mit menschlicher Logik dem Wirken der Gnade Gottes nicht beizukommen. Die Korinther sagt er hier ganz klar, die sollen sich hüten, ihm irgendwo zu nah auf die Pelle zu rücken, ihn anzuzweifeln und damit eben auch gegen Gottes Gnade zu streiten oder sie in Frage zu stellen. Nicht ich, sondern Gottes Gnade in mir. Und so bin ich davon überzeugt, dass jeder von uns etwas erzählen, etwas davon berichten kann, von diesem Gottesgnade in mir. Und ich kann mir vorstellen, dass es ganz unterschiedliche Berichte und Erfahrungen sind. Was wir mit Gott erlebt haben, wie wir an einigen Stellen auch gestolpert sind, oder im Übereifer oder in der Überschätzung der eigenen Möglichkeiten auch handelten. Wir sind nicht vollkommen. Wir sind vielleicht auch nicht die großen Denker und Könner in der Gemeinde. Zweifel mögen da sein, etwas zum Gemeindeleben überhaupt beitragen zu können. Aber es gilt, was Paulus hier in Vers 10 sagt, in Vers 6 sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das bleibt bestehen. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und ich glaube, in solch einem Klima, das wir brauchen, jede Gemeinde braucht so ein Klima, das lässt uns durchatmen, das lässt wachsen und gedeihen. Da ist auch Entwicklung möglich, auch der eigenen Anlage und der Persönlichkeit. Da ist etwas auf Gott, auf Christus hin ausgerichtet. Es ist das Zentrum des Glaubens für Paulus, wie für Luther und wie für uns als Kirche und wie für dich persönlich. Und ein letzter Gedanke, den ich hier an dieser Stelle erwähnen möchte, den können wir auf jede und sollen wir und müssen wir sogar auf jede Ortsgemeinde anwenden und wir dürfen ihn wiederum auch in einem gemeinschaftlichen Sinn auf unsere Kirche anwenden. Nämlich, das ist so eine ganz praktische Konsequenz, die mir hier auffällt, dass Gnade, der Begriff Gnade, für Paulus fast so eine Art Leitbegriff der Gemeindekommunikation geworden ist. Lest einfach die Briefe von Paulus durch, beziehungsweise nur den Anfang und den Schluss. Anfang und den Schluss. In den ersten Versen taucht das immer wieder auf. Gnade und Friede sei mit euch. Was soll er ihnen auch anders sagen? Dort, wo die Gemeinden Fragen haben, Unsicherheit sind oder in Streit leben. Oder wo sie auch einfach ihre guten Erfahrungen auch teilen können. Da darf das als Bestätigung angesehen werden. Gnade und Barmherzigkeit und Friede mit euch als Leitbegriff einer guten und gesunden Gemeindekommunikation, des Reden und Handelns. Gott wendet sich den Menschen zu, dir und mir. Das, was Paulus hier sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, macht uns unendlich reich. Dieses kurze Bekenntnis, Jesus kam auf diese Erde, er ist gestorben, wieder auferstanden. Damit kann Gemeinde gebaut werden. Und alles andere, was da ist, darf sich dann um dieses Zentrum scharen. Wir sind als Gemeinde nicht alleine unterwegs. Jeder von uns braucht den anderen. Und es ist gut, dass wir in unserer Kirche eingebettet sind. Wenn wir uns immer wieder sagen, so ist es. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und aus dieser Kraft der Gnade können wir leben.